Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Walter Veit, ich komme aus Afrika und für diejenigen, die neu hinzugekommen sind, ich komme aus Afrika und daher ist mein Deutsch nicht sehr gut. Also entschuldige bitte, wenn ich Fehler mache, aber ich versuche das Beste, was ich kann. Die Erde ist Zeuge, darum geht es. Und wir wollen unserem Gott die Ehre geben für alles, was hier heute Abend und in der Zukunft geschieht. Jesaja 43, Vers 7 sagt, denn ich, den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe, das ist der Ursprung des Menschen nach der Bibel. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sind nicht irgendein Zufallsprodukt. Wir sind auch nicht aus irgendeinem Schlamm irgendwann mal entstanden, sondern die Bibel sagt zur Ehre Gottes. Und er hat sie geschaffen, Mann und Frau. Evolutionistisch ein Megaproblem. Mann und Frau. Denn was da passiert in diesem Verhältnis, und in den Nachkommen, die aus diesem Verhältnis kommen, ist ein Wunder, das nicht durch die Evolution erklärt werden kann. Das hat mich schon immer erstaunt, auch als ich noch Atheist und Evolutionist war. Evolution Weekend, the Clergy Letter Project. Das sind Kleriker in der Welt. Die haben ein Dokument unterschrieben, wo sie behaupten, dass sie sich eins sehen mit der Evolutionslehre. Wir, die unterzeichneten christliche Geistliche aus vielen verschiedenen Traditionen, glauben, dass zwischen den zeitlosen Wahrheiten der Bibel und den Entdeckungen der modernen Wissenschaft kein Widerspruch besteht. Wir glauben, dass die Evolutionstheorie eine wissenschaftliche Grundwahrheit ist, die eingehende Prüfung bestanden hat und das Fundament eines Großteils des menschlichen Wissens und Fortschritts darstellt. Diese Wahrheit abzulehnen oder als eine Theorie unter vielen zu behandeln, ist ein bewusster Schritt in die wissenschaftliche Ignoranz und deren Weitergabe an unsere Kinder. Das ist leider der Stand der Dinge in der heutigen Zeit, in der wir leben. Bis zum Oktober 2008 hatten 11.730 Geistliche dieses Dokument schon unterschrieben. Das heißt, diejenigen, die eigentlich die Bibel vertreten sollen, sind diejenigen, die kapituliert haben. Es gibt jetzt in der Welt eine Evolutionswochenende und letztes Jahr war es im Februar 2009, ich durfte auch ein Redner sein an diesem Wochenende und die ersten zwei jährlichen Evolutionstage waren außerordentlich erfolgreich und so haben sie es ausgebaut, damit dieser Gedanke, dass Gott und sein Wort mit der Wissenschaft vereinbart werden kann, geprägt wird in den Gedanken der Menschen. Jetzt eines der größten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Evolution ist Richard Dawkins. Und Richard Dawkins gehört auch an eine Organisation, die nennen sich The Brights, die Hellen, die Erleuchteten. Er ist auch Humanist und der Autor von dem Werk Der Gotteswahn, im Englischen The God Delusion. Und darin wird ungefähr der Gedanke hervorgebracht, dass man, wenn man an Gott glaubt, dann gehört man in ein voriges Zeitalter. Es gibt keinen Gott. Jetzt ich bin Richard Dawkins nicht böse, denn so wie er ist, so war ich. Und ich habe Verständnis für das, was er fühlt. Er ist so begeistert über diesen Gedanken, dass es keinen Gott gibt, dass er alles einsetzt, um Menschen von seiner Ansicht zu überzeugen. Was ist ein Heller? Was ist ein Erleuchteter? Von ihrer eigenen Webseite können wir es lesen. Die Brides setzen sich aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Neben solchen, die sich als Atheisten, säkuläre Humanisten, Freidenker, Rationalisten, Naturalisten, Agnostiker, Skeptiker bezeichnen, sind viele auch mit Gruppierungen verbunden wie ethischen Kulturalisten, Pantheisten, Buddhisten, Yogis, Hexer, Transhumanisten oder Unitarier. Das ist schon ein Ding, aber jetzt wird es interessant. Teil des Mitgliederspektrums sind außerdem Juden, Katholiken, Quäker, Episkopale und andere Personen, die die kulturellen und ästhetischen Aspekte ihrer Religion beibehalten mögen, allerdings nicht deren Glaube an das Übernatürliche. Wir haben eine faszinierende Welt. Die Kleriker unterschreiben den Brief und sagen, die Wissenschaft, die Evolutionslehre ist zu vereinbaren mit dem biblischen Schöpfungsbericht. Obwohl die Bibel sagt, dass der Tod eine Ursache, eine Folge der Sünde war und die ganze Christologie abhängt von dieser Sünde, Tod, Konsequenz und Leben in Christus, sagt die Evolutionslehre, dass der Tod ist der Weg zur Erweiterung und zur Entwicklung. Und dann brauchen wir keine Erlösung. Also die Christologie hängt damit zusammen, um diese Hochzeit zu bewirklichen, ist schon staunenswert. Aber dass christliche Organisationen oder christliche Mitglieder sich mit einer Organisation verbinden, die als Grundwert den Gedanken hat, dass es keinen Gott gibt, ist schon erstaunlich. Also was ist das Christentum dann geworden? Für diese Leute nichts anders als eine Kultur, aber es ist nicht mehr ein Glaube. Und somit finden wir es für notwendig, um wieder einmal Anstoß zu geben für diesen Gedanken, dass Gott nicht umsonst hier zu uns herabkam und sein Leben hergab, sodass wir das Leben, das wir verloren hatten, wieder zurückbekommen konnten. Die Organisation und Dawkins mieten Busse in England, wo sie den Spruch anbringen wollen, es gibt keinen Gott, aber die Verfassung ließ es nicht zu und so schrieben sie an die Busse, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Dann fällt es im Rahmen der Verfassung, die Freiheit des Gottesdienstes erlaubt. Jetzt, wieso sich so einsetzen für diesen Gedanken, dass die Evolutionslehre die einzigst richtige ist und dass irgendeiner, der nicht diese Einsicht hat, irgendwie zur flachen Erde-Gesellschaft gehören sollte? Jetzt, ich kann verstehen, wie er sich fühlt, denn so war ich, war genauso. Wenn Studenten in meiner Klasse gesagt haben, Herr Professor, bitte, wir glauben, dass Gott, ich glaube, sie kamen nie weiter als diesen Satz, denn Gott darf keinen göttlichen Fuß in die Tür hineinkriegen, wenn es kommt zur Wissenschaft. Und so war ich, wie er war. Und warum war ich, wie er war? Weil ich ein schiefes Gottesbild hatte. Ich hatte ein Bild von klein auf von einem rachsüchtigen Gott, der nichts besser wollte, als Menschen zu vernichten oder ewig in die Hölle zu verbannen. Und mit so einem Gott kann man nicht viel anfangen. Und wenn die Wissenschaft dann eine Alternative bietet, naja, dann ist das besser als eine Ewigkeit mit so einem Gott. Ein schiefes Gottesbild, glaube ich, prägt diese Welt. Heute. Charles Darwin, zur Zeit, als er auf der Beagle um die Welt reiste und seine Theorie ausbaute, war ja auch ein Kleriker. Und er kam zu dem Schluss, dass weil diese Finken auf den Inseln von den Galapagos-Inseln unterschiedlich waren und dass er eine Erscheinung war bei den, wie sagt man in Deutsch, Songbirds, Vögel, die singen, auf dem Festland und nicht Finken, dass das vielleicht eine Folge der Evolution wäre. Und ich würde sagen, ich würde genau das Gleiche denken, wenn ich er wäre heute. Denn er war ja geprägt mit dem Gedanken, dass Gott, als er geschaffen hat, unveränderliche einzelne Organismen in die Welt gesetzt hat. Unveränderlich. Aber ist das so? Hat Gott, als er diese Welt schuf und die Organismen schuf, sie so geschaffen, dass sie unveränderlich waren? Oder hat er in jedem Organismus eine enorme Variationskapazität eingebaut? Das ist die Frage. Mit diesem Gedanken, alles einzeln geschaffen, sah er genau das Gegenteil. Er sieht diese Variation und er sagt, das kann ja nur von einem sich so entwickelt haben. Und so kommt er auf diesen Gedanken. Es ist interessant, einige seiner Gedanken zu lesen, die den Anstoß gaben. Er schreibt hier an seinem Freund Dr. Arthur Gray: Ich bin verwirrt. Ich wollte gar nicht atheistisch schreiben, aber ich muss gestehen, dass ich nicht überall so klar eine gütige Schöpfung erkennen kann, wie andere und wie ich es mir wünschte. Warum gibt es dann so viel Leid auf der Welt? Ich kann einfach nicht glauben, dass ein gütiger und allmächtiger Gott, ich Numeniden, ganz bewusst so plant und schafft, das ist eine Gruppe Parasiten, dass sie sich in lebende Raupen einnisten oder dass er Katzen mit Mäusen spielen lässt. Also Darwin schaut sich die Welt an, er sieht Elend und Leid, er sieht Tod, er sieht Parasiten, die andere Organismen aussaugen und er sagt sich, das stimmt doch nicht überein mit einem Gott der Liebe. Und so wachsen die evolutionistischen Gedanken in ihn. Und das sind auch die Gedanken, die die Welt heute prägen. Aber wir vergessen ein Ding. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann kommen die Tage und er sagte, bei jeder Schöpfung, bei jedem Tag sagt er, es war gut. Wie gut? Sehr gut. Und dieser Mord und dieser Zerfall und diese Parasiten, ist das gut? Ist das sehr gut? Nein. Darwin hat recht. Und die Brille, die er sich aufsetzt, sagt, das, was ich sehe, stimmt nicht überein mit dem, was ich hier lese. Aber vielleicht hat er nicht genug gelesen. Denn die Bibel sagt, etwas geschah, um diesen perfekten Zustand zu verändern. Ist es nicht so? Etwas geschah. Und er nennt es Sünde. Und dann wird die Schöpfung geändert. Es findet eine Veränderung statt. Die Pflanzen werden Dornen hervorbringen. Es werden Disteln erscheinen. Die Schlange wird auf dem Bauch kriechen. Und natürlich all das andere, was damit dazukommt. Der Tod. Parasiten. Organismen, die andere töten. Fleischfresser. War es so von Anfang an? Die Bibel sagt ganz eindeutig nein. Die Ernährung für den Menschen war alles, was Saat hat. Und die Bäume mit Früchten. Was war die Ernährung für alle Lebewesen auf diesem Planeten, außer dem Menschen? Was sagt die Bibel? das Kraut der Erde. Das würde den Löwen einschließen, das würde alle die Karnivora einschließen auf diesem Planet. So, das war die Ursprungsernährung. Denn ohne Tod können wir keine Karnivore haben. Darwin wusste aber nichts von Genetika. Er hatte keine Ahnung von diesem Feld, denn es lag noch im Staube Mendels da irgendwo in einem Kloster. Und in dieser Moleküle, unserem DNA, wo die Information über was und wie wir sind eingebaut ist, hat er nichts gewusst. Jetzt, ich möchte keinen detaillierten Vortrag heute Abend geben, weil das ist ja nur ein Einstieg. Die sind auf DVD zu bekommen. Das Geheimnis des Lebens entschlüsseln wissenschaftliche Argumente für intelligentes Design. Das sind Wissenschaftler heute, die nicht immer einen persönlichen Gott akzeptieren, aber die behaupten, dass es so komplex vor sich geht in der Biochemie, in dem DNA und in der ganzen Komplexität von was und wie Leben ist, dass es ohne einen Designer gar nicht geht. Und so glauben sie vielleicht an irgendeine Intelligenz, die sie vielleicht nicht einen persönlichen Gott nennen, aber sie haben sich schon von den absoluten Naturprozessen distanziert. Ich will jetzt nicht reden über die Einzelheiten und die Komplexitäten. Ich möchte nur ein paar Gedanken in den Raum schmeißen. Wir bestehen aus einem Genotypus und aus einem Phänotypus. Jetzt, der Genotypus sind alle Gene, die im Zygoten anwesend sind. Also alle die Gene, die ich von meinen Eltern geerbt habe, die in mir drin sind, sind mein Genotypus, von dem nur ein Bruchteil zur Äußerung kommt, und das ist der Phänotypus. Also das, was wir sehen, das, was wir sind, das, was wir im Spiegel sehen, ist der Phänotypus. Und das, was die Information ist, die in uns ist, das Buch, das ist der Genotypus. Jetzt gibt es ein Gesetz in der Evolutionslehre, dass natürliche Auslese kann natürlich nur wirken auf der Ebene des Phänotypus und nicht wirken auf der Ebene des Genotypus. Ich brauche immer ein einfaches Beispiel. Wenn man irgendwo in einem Naturpark spazieren geht und ein Löwe springt hinter dem Busch hervor oder ein Bär oder was es auch immer ist, und zwei Personen spazieren und der eine ist schlank und stark und lang und der andere ist kurz und dick und ungesund und sie müssen wegrennen, welcher hat die beste Chance zum Überleben? Natürlich der schlanke, fitte. Und darum muss man immer jemand dick und kugelig rund mitnehmen, wenn man so irgendwo spazieren geht. Naja, dieser Löwe oder dieser Bär ist doch nur interessiert in den Phänotypus. Der ist klein und rund und kann darum nicht schnell rennen und der wird eher die Mahlzeit. Was noch sonst in den Genen geschrieben ist, geht diesem Bär oder diesem Löwen gar nichts an. So, hier findet der Prozess der natürlichen Auslese statt, auf dieser Ebene. Wir können also sagen, dass der Genotypus ist das Buch, das geschrieben ist und alles, was wir sind und was wir sein können, ist da drin geschrieben. Und die Information über was wir sind, ist im Genotypus. Wenn wir das einfach machen, hier haben wir ein Buch mit Informationen über ein Flugzeug. Und wenn wir diese Information umsetzen, dann können wir ein Flugzeug bauen. Aber ich werde erst wissen, ob das Flugzeug fliegt, wenn ich was gemacht habe? Wenn ich es gebaut habe. Also, wie kam das Buch dann zustande? Nach Evolutionslehre jetzt. Wenn natürliche Auslese überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern sich nur interessiert in das Flugzeug, ob es fliegt oder nicht. Wie kommt das Buch zustande? Das Buch kommt zustande durch Zufall. Zufall. So die Gene nach der Evolutionslehre sind über lange Zeit durch Zufall geschrieben worden. Was die Wahrscheinlichkeit davon ist, ist einfach grenzlos. Es ist unmöglich. Aber wie einige Wissenschaftler sagen, hier sind wir ja, also ist es passiert. Aber das Buch, das entstand durch Zufall, nach Evolutionslehre. Aber wir wissen natürlich, dass dieses Buch geschrieben wurde durch einen Ingenieur. Richtig? Gut. Jetzt kommen wir, sagen mal, das Buch kommt zustande durch Zufall. Das Buch erscheint einmal durch Zufall. Wenn es auch zig Milliarden Jahre gedauert, ist egal. Da ist das Buch. Wenn das Buch erscheinen könnte, hätte ich dann ein Flugzeug, ja oder nein? Nein, ich hätte nur ein Buch. Ich hätte nur Information. Wenn auch all die Informationen für das Flugzeug in dem Buch wäre, ich hätte immer noch kein Flugzeug. Und wie lange müsste ich warten, wenn ich all die Informationen habe und ich lege das Buch dahin? Also wie lange müsste ich jetzt warten, bis ich endlich das Flugzeug habe? Ewig. Das sind Probleme, die in der Evolutionslehre vertreten werden. Aber jetzt wird es noch komplizierter. Wir als lebendige Lebewesen haben sehr komplexe biochemische Aktivitäten in unseren Zellen, die absolut notwendig sind für das Leben. Und diese Mechanismen, wie sie auch alle heißen, Krebszyklus, Glykogenese und so weiter, die erscheinen in allen Lebewesen. Ob das jetzt eine ganz einfache Zelle ist, ob das ein Wurm ist, ob das Echinodermata ist, ob das ein Fisch ist, ob das ein Säugetier ist, ob das ein Mensch ist, das ist egal. Und das heißt natürlich nur ein Ding, dass die allerkomplexsten biochemischen Aktivitäten in jeder Zelle von Anfang an schon da war. Es konnte sich nicht langsam entwickeln, denn jedes Organismus hat es nötig. Sogar das Primitivste, und primitiv gibt es sowieso nicht. Natürliche Auslese hat natürlich auch diese Notwendigkeit, dass wenn es zu einer Wahl kommt, wer ist mehr fit als der andere, dann brauche ich mindestens was. Danke. Ich brauche mindestens zwei. Das hat doch keinen Zweck. Ich gehe wähle in einer Wahl und da ist nur eine Partei. Die gewinnt doch sowieso, oder? Oder verliert oder was auch immer. Also Selektion gebraucht wenigstens zwei Organismen. Jetzt haben wir das Problemchen, dass wenn natürliche Auslese eins befördert und eins in die Extinction, in das Aussterben hineintreibt und das eine überlebt, the survival of the fittest gegenüber dem anderen, was hat die natürliche Auslese jetzt eigentlich bewirkt? Ist da jetzt mehr oder weniger als was da vorher war? Nach meiner mathematischen Kenntnis ist 2 minus 1 1. So, wir haben jetzt weniger. Aber natürliche Auslese ist der Mechanismus, der mehr und mehr machen soll, aber er ist ein Mechanismus, der weniger und weniger macht. Also wie macht ein Mechanismus, der weniger und weniger macht, mehr und mehr? Das ist doch eine komplexe Frage. Ich habe sie schon oft in den Raum gestellt. Aber ich habe noch nie eine befriedigende Antwort bekommen. Hier haben wir die Variation in der Hunderasse. Eine gewaltige Variation. Und kein Wissenschaftler darf leugnen, dass das eine Art ist. Und wir haben da Tierchen wie solche ganz kleinen Pekinesen und so weiter. Und wir haben große Doggen. Und alle diese Gene sind verpackt in einer einzigen Art. Das ist schon sonderlich. Jetzt, wie ist es denn möglich, dass man aus einer wilden Rasse, sagen wir mal der Wolfrasse, endgültig, wenn wir sie auseinanderzipfen, alle diese Varianten hervorbringen können? Diese Gene müssen eingebaut sein in das Genotypus des Organismus. Und wie kommen sie da hinein? Wer hat sie denn da reingeschrieben nach Wissenschaft? Zufall hat sie da aufgeschrieben. Und der Wolf wird nie die Information, die in ihm sitzt, die endgültig zu diesem kleinen Hund da führen kann, notwendig haben. Das ist nicht in seinem Phänotypus, aber es steht in seinem Genotypus. Wer hat es denn da reingeschrieben? Darwin hat das nicht gewusst. Und wenn ich seine Finken betrachte, dann ist die Variation, die ich da sehe, wesentlich weniger als diese Variation, die ich hier sehe, in einer einzigen Art. Aber er hat von DNA nichts gewusst. Ist es möglich, dass ein Gott der Liebe so viele Varianten hineingeschrieben hat in das Genotypus oder den Genotypus, deutsche Sprache, schwere Sprache, was auch immer, der, die, das, Genotypus. Wie viel Variation möchte er denn haben? Werden die beiden, die genau gleich sind in allen Aspekten, hier heute Abend bitte aufstehen? Meldet sich keiner? Was ist denn los? Variation. Auf allen Ebenen. Ist es vielleicht möglich, dass Gott ein Liebhaber der Variation ist und wir sehen diese Variationen als nichts anderes als ein Beweis einer natürlichen Entwicklung ohne Gott? Aber da brauchen wir Glauben dazu, einen enormen, enormen Glauben. Die Information, die wir haben, ist hier geschrieben in unseren Genen, aber unsere Gene kommen ja doppelt zusammen, denn wir haben ja einen Vater und eine Mutter. Und was soll das dienen nach Evolutionslehre, um mehr Varianten in dem Nachwuchs hervorzubringen? Mehr Varianten? Ja, und wann kommt die natürliche Auslese ins Spiel? Erst wenn die Varianten da sind. Das heißt, die Kinder müssen erst da sein. Aber was von der Notwendigkeit, um die Gene so zu manipulieren, dass diese Variation möglich ist. Wie ist denn das entstanden? Durch Zufall. Der natürliche Auslese kann nicht wirken auf der Ebene des Genotypus, muss warten, bis der Phänotypus da ist. Das ist ein mega, mega Problem in der Evolutionslehre. Und dann der Mechanismus, wie diese Varianten vermehrt werden, ist absolut fantastisch. Die Chromosome müssen sich erstmal paaren und dann teilen sie sich in Chromatide und dann tauschen sie Information aus durch Enzyme genau reguliert. Nicht einen kleinen, klitzekleinen Fehler. Und wenn da ein Fehler ist, ist dann noch eine Reihe Enzyme, die Korrektur lesen und ausbessern und erneuern, dass da ja kein Fehler kommt. In Englisch haben die so einen schönen Namen, Editase, vom Edit, vom Prüflesen. Prüflesen, ist das richtig so? Naja, gut genug, ihr werdet wissen, worum es geht. Das ist erstaunlich. Ein komplexes System, das dafür sorgt, dass da keine Fehler kommen. Und jetzt kann ich nicht nur wie mein Vater oder wie meine Mutter sein. Ich kann eine Kombination sein. Ich kann wie Mutter sein. Ich kann ein bisschen Vater, bisschen Mutter, bisschen Vater sein. Und das wird mehr und mehr und mehr und mehr komplex, bis da tausende Gene sich ausgetauscht haben und die Variantenmöglichkeit enorm ist, ohne einen Fehler. Das ist erstaunlich. Darwin schaut sich die Welt an, er sieht Tod, er sieht Dornen, er sieht Disteln, er sieht Katzen, die Mäuse tot machen, er sieht Parasiten. Er sagt sich, das ist nicht eine Schöpfung der Liebe. Gott sagt, es war gut, es war sehr gut. Also Darwin ist es nicht möglich, dass diese Abänderung kam nach dem Sündenfall. Ist es nicht möglich? Ja, hier haben wir eine neue Art Fisch. Die hatten keine Augen und diese Fische findet man in dunklen Höhlen. Evolution! Eine Änderung! Ist das Evolution oder ist das Devolution? Er hat ja etwas weniger als die anderen. Die Augen sind weg. Aber das Interessante ist, bei diesen Organismen, die sich in Höhlen entwickeln, verschwindet die Farbe oft, die Augen verschwinden. Ob das jetzt Käfer sind oder ob das Salamander sind oder ob das was auch immer sind, die Augen verschwinden. Und wie schnell verschwinden sie? In Hawaii, in den Höhlen, manchmal nach nur 8 Monaten sind die Augen komplett weg. Ist das Evolution? Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist Deaktivation von Gensystemen. Komm, ich gebe euch ein Beispiel. Eine Raupe ändert sich in einen Schmetterling. Der Schmetterling und die Raupe sehen doch total unterschiedlich aus, ja oder nein? Jetzt, wenn die Raupe sich geändert hat in einen prächtigen Schmetterling, die Gene für Raupe, Phänotypus, sind sie noch im Schmetterling, ja oder nein? Sie müssen da sein, warum weiß ich das? Weil die nächste Generation wird wieder was sein? Raupe? Also die Gene sind da. Aber wieso sieht der Schmetterling jetzt nicht mehr aus wie eine Raupe? Weil die Gene für Raupe abgeschaltet werden. Und dann werden die Gene für Schmetterling angeschaltet. Ganz einfach gesagt, sehr kompliziert. Da haben wir einen Schmetterling. Also die Gene für Augen, können die dann auch noch hier sein, ja oder nein? Absolut. Sie sind nur ausgeschalten. Darwin sagt Evolution. Die Evolutionisten sagen, da ist unser Beweis, Evolution. Ich sage, nein, das ist keine Evolution, das ist Deaktivierung von bestehenden Gensystemen, die dieses Tier jetzt in diesen neuen Umständen nicht nötig hat. Hat es nicht nötig? Wir können die Brillen von Darwin aufsetzen oder wir können die biblische Brille auf die Nase setzen. Gott sagt, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Ich kann mir die Blumen anschauen und ich kann sagen, wow. Ist das ein Überbleibsel von wie es einmal war? Oder ich kann mir die Dornen und die Disteln anschauen und sagen, bah, das ist doch unmöglich, dass es Gott war. Schlange, du wirst auf dem Bauch rumkriechen. Wir haben Eidechsen, wir haben sogar Schlangen, die Überreste von Beinen haben. Total entwickelt, aber winzig klein und nutzlos. Frage, die Gene, für Beine sind sie noch da. Ja, sonst könnten sie sich ja nicht entwickeln. Und wenn eine Schlange, die normalerweise keine Beine hat, manchmal embryonisch Beine aufzeigt, sind die Gene dann noch da, ja oder nein? Ja, sie sind nur ausgeschalten. Also irgendetwas hat sich geändert. Und diese Tiere sehen jetzt anders aus als vorher. Die Schlange kann mit Gift töten. Die Spinne kann mit Gift töten. Das ist Evolution. Nein, das ist vielleicht nur ein veränderter Zustand. Denn die Drüsen, die das Gift produzieren, sind abgeänderte Speicheldrüsen. Vielleicht haben sie früher etwas anderes gegessen und die Enzyme da reingepumpt, um es zu verdauen und dann aufzuessen. Und es braucht nicht unbedingt tierisch gewesen zu sein. Aber es gibt doch so viele Tiere, die nichts anderes als Schmerz verursachen. Wir haben Stechtiere und so weiter und Mücken und schreckliches Zeug. Das ist doch Evolution. Dieses Tier ist adaptiert, um Blut zu saugen, hat diese Bohrmaschine. Ich habe mehr Angst vor Mücken, wenn sie still sind, als wenn sie summen. Und da saugt sie Blut, evolutionistisch adaptiert, um Blut zu saugen. Frage: Das Männchen oder das Weibchen, welches saugt Blut? Ich bin ja auf gefährlichem Boden. Welches saugt Blut? Das Weibchen. Das Männchen saugt kein Blut. Es trinkt Pflanzensaft. Also der gleiche Apparat ist geeignet, um Pflanzensaft zu trinken, oder er ist geeignet, um Blut zu saugen. Aber die Erde, nach Bibel, wurde verflucht um des Menschen willen. Wisst ihr warum? Denn wenn die Erde so gut und fantastisch ist und alles bringt, was man nötig hat, dann hat man Gott nicht nötig. Und wenn wir Gott nicht nötig haben, dann können wir vielleicht verloren gehen. Und so sagt Gott, ich mache es schwer, damit ihr mich nötig habt. Ich lasse es auch nicht regnen, einfach nur so, damit ihr mich nötig habt. Und dann möchte ich euch erlösen. Also ist es Evolution, dass es jetzt Blut säugt, das Weibchen, oder hat diese Erde, die nicht mehr bringt, was sie vorher brachte, und dass die Ernährung des Menschen ergänzt werden musste, vielleicht ein Problem, dass, wenn sie die Eier produzieren muss, nicht genug Energie enthält und vielleicht es ergänzen muss durch Blut, das reichhaltig an Energie und Nahrungsstoffe ist? Ist das ein Zufall oder ist das ein Zustand, der sich entwickelt hat vielleicht nach dem Sündenfall? Ich frage nur ein paar Fragen. Ich möchte auch denken wie Darwin, aber ein paar Gegengedanken bringen. Und diese Dornen und Disteln, ist das neue Information? Nein, es ist keine neue Information. Hier in diesem Kaktus ist der Stamm, ist hier grün und wird zum modernen Blatt. Und diese Dorne ist ein umformtes Blatt. Und wird zur Dorne. Ich habe Bäume bei mir zu Hause und wir haben sehr viel Wind einige Monate. Und ich staune, das sind Bäume, die keine Dornen haben. Aber in diesem Wind wird er so geweht, der Baum, dass er seine Blätter verliert und kleine Äste ändern sich in Dornen. Ist er so geschaffen worden oder ist das eine Konsequenz dieser Umstände in der Natur heute? Hier auch, das ist keine neue genetische Information, das ist die gleiche Information, aber anstatt, dass das Blatt sich öffnet, schrumpft es, trocknet und wird stachlig, damit es Wasser besser verarbeitet. Parasiten. Ist eine Parasite eine neue Entwicklung, die einen evolutionistischen Vorausgang darstellt? Oder wenn wir hier diesen Bandwurm betrachten, der keinen Darm hat und der keine Augen hat und der fast keine Organe hat, außer Geschlechtsorgane. Warum ist er denn so? Warum lebt er im Darm anderer Organismen? Ist das Vorausgang oder ist das Rückgang? Wenn er den Darm nicht mehr hat, dann ist es doch etwas, was er verloren hat, nicht etwas, was er dazu bekommen hat. Das ist doch nicht Evolution, das ist Devolution. Ist es nicht interessant, dass viele Parasiten, die in ihrem Gastgeber reduziert werden, manchmal zu nur Geschlechtsteilen, in ihrem larvalen Zustand alles haben? Sie haben einen Darm, sie haben Augen, sie können schwimmen, sie können Essen fangen, sie tun, was all die anderen Tiere tun. Haben sie darum die Gene für Augen und Magen und Darm und Schwimmen? Ja oder nein? Müssen sie haben, denn sie haben in der Larve haben sie diese Organe. Und dann wird's reduziert. Ich glaube, die Gene werden einfach ausgeschalten. Und wir sagen, das ist der Beweis, das ist Evolution. Das ist nicht Evolution, das ist eine Folge der Sünde. Die Nahrung, die vorher da war, ist nicht mehr da und Tiere ändern ihre Lebensweise. Wenn wir die Pathogene studieren und die translozierte Species, die es auf dieser Welt gibt, dann sagen wir, aber das ist doch Beweis, dass da Evolution, Mikroevolution ist, denn jedes Jahr sind die Pathogene anders und wir müssen neue Impfungen bekommen und so weiter. Nie ist es neue Information. Das ist Austausch von Information. Plasmiden, genetische Information wird ausgetauscht, eingebaut in einem Empfänger und dann ist da eine neue Variante. Und somit können wir sagen, dass Immunität und Resistenz gegen Pestizide und Herbizide und Antibiotika entsteht nicht aufgrund neuer genetischen Materie. Das ist nicht Evolution. Da wird nie etwas Neues geschaffen. Nur das, was schon existiert, wird neu verbreitet. Aber meine lieben Leute, es ist doch nicht möglich. Die Katze fängt doch die Maus. Und die Katze ist doch geeignet als Raubtier. Das kann doch jeder sehen. Und der Löwe, der ist doch geeignet als Raubtier. Er hat die Schlagzähne, er hat die Kraft, er hat die Zähne, um Fleisch zu zermalmen. Der ist doch ein fleischfressender Entwurf. Ja, so sah Darwin es. Die Katze spielt mit der Maus. Hier ist ein Bär. Der ist auch Carnivore klassifiziert. Und doch über 80% seiner Ernährung besteht woraus? Pflanzen. Und vor allem Bären. Da kriegt er den Namen sowieso her. Und da ist der Gras. Und das ist seine Ernährung. Er isst manchmal ein bisschen von einem Griesgram und kann Menschen töten und hat die nötigen, was auch immer, um zu töten. Aber heißt das, er ist entworfen worden zu töten? Der Panda-Bär wird auch klassifiziert als Karnivor wegen seinen Zähnen. Aber was ist seine Ernährung? Bambus. Ist es nicht möglich, wenn wir diese andere Brille aufsetzen, dass Gott vielleicht genug Erinnerung hinterlassen hat, von wie es einmal war? Ist es nicht möglich? Und ich kann durch die Welt gehen und ich kann mir die Dornen und die Disteln und den Tod und den Mord und den Totschlag ansehen und ich kann verbittert an der anderen Seite rauskommen? Oder ich kann die andere Brille aufsetzen und sagen, mitten in diesem traurigen Spiel hat Gott genügend hinterlassen, um mir zu zeigen, wo ich herkomme. Dieser Löwe ist ein prächtiges Tier. Die Augen sind hart. Und er ist doch geeignet nur als Karnivor. Ist es überhaupt möglich, dass so ein Tier vielleicht mal was anderes gegessen hat? Er ist doch in seiner ganzen Anatomie ist er ein Raubtier. Sein Darm ist wesentlich kürzer als der Darm von Herbivoren. Ein Herbivor hat einen langen Darm, relativ zur Körperlänge, und ein Karnivor hat einen kurzen Darm, relativ zur Körperlänge. Und ich habe Experimente gemacht und ich habe meine Studenten dazu veranlagt, um mal diese Dinge zu prüfen. Sie haben gedacht, ich spinne, aber ich habe meine Ziele gehabt. Ich hatte eine Studentin, die hat mit Hühnern gearbeitet, wo wir verschiedene Nahrungsmittel gebraucht haben, um das Wachstum zu erläutern. Und einige haben Antibiotika bekommen und andere nicht, denn wir wollten den Einfluss von diesen Antibiotikern auf Antibiotikaresistenz wollten wir untersuchen. Und dann fanden wir etwas Interessantes. Ich sage zu der Studentin, wenn du fertig bist mit den Experimenten, dann hol den Darm raus und hol ihn auseinander und miss genau, wie lang er ist. Die sagt, Igitt, wieso muss ich das machen? Ich sage, weil ich so sag. Hier ist die durchschnittliche Darmlänge, das ist nur nach 6 Wochen. Die Hühnchen, die Pflanzeneiweiß als Ernährung bekamen, hatten den längsten Darm. Wenn ein Antibiotikum hinzugegeben wurde, war er kürzer, tierisches Eiweiß kürzer, und wenn ein Antibiotika da noch dazu kam, war es der kürzeste Darm. Und somit haben wir alle die Organe gemessen und es war erstaunlich, der Unterschied nur durch die Ernährung. Also wenn die Ernährung geändert wird, kann der Darm wieder länger werden, ja oder nein? Logisch, ja. Diese Papageien, ein Papagei ist ausgezeichnet geeignet, um ein Raubtier zu sein. Er hat den Schnabel, der ein Tier zermalmen kann. Er kann den Finger mit einem Biss tick entfernen. Und hier ist der Bergpapagei und der frisst Pflanzen, nämlich Wurzeln von einer bestimmten Pflanze. Und als diese Pflanzen entfernt wurden, diese Bäume wegen Entwicklung in Neuseeland, hat dieser Vogel seine Ernährung geändert und er hat sich auf den Rücken von Schafen gesetzt und mit diesem Schnabel sich durchgefressen bis in die Niere und hat das Fett um die Niere gefressen. Jetzt, wenn du einen Neuseeländer böse machen willst, dann tötest du seine Schafe. Schnell hat man die Bäume wieder gezeugt und angepflanzt und das Problem war vorbei. Wenn Darwin gekommen wäre und der Baum hätte irgendein Virus irgendwann mal bekommen und wäre ausgestorben und er hätte diesen Papagei gesehen, in seiner veränderten Form hätte er gesagt, Evolution, nein, Adaption. Er hat sich geändert wegen den Umständen. So nebenbei, was in so einem Papagei los ist, ist bemerkenswert. Ich habe jetzt einen Papagei zu Hause, meine Frau und ich. Und ich dachte, die plappern nur hinterher. Die plappern nicht nur hinterher. Die sind absolut erstaunlich. Wenn dieser Papagei schlafen will, dann macht er so mit den Flügeln und dann sagt er, sein Name ist Sam, sagt er, Sam, bisschen schlafen. Und dann machen wir ihn zu und dann ist er ganz glücklich. Morgens früh liegen wir im Bett. Da hören wir den Papagei. Aufmachen! Aufmachen! Dann machen wir, hört nicht auf, bis du aufmachst. Wenn wir einen Schlüssel aufheben, dann sagt er, geht Sam ein bisschen mit? Geht Sam ein bisschen mit? Also das ist schon mehr als nur hinterher plappern. Wenn wir essen, dann ist es ein Zinnober, ein Flappen und ein Hin und Her. Sagt er, herrliches Essen, und er hört nicht auf, bis er was kriegt. Dumm sind sie nicht. Ist es nicht möglich, dass wir eine andere Brille uns aufsetzen können und sagen, hier ist Beweis der Liebe und der Zärtlichkeit? Wir können die Dornen und die Disteln uns anschauen. Wir können aber auch einen Sonnenuntergang genießen, nicht gerade jetzt in Deutschland, aber bei uns in Afrika. und sagen, wow, was für ein Schauspiel. Die Bibel sagt in Jesaja 11, Vers 6 bis 9, da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden in der neuen Erde. So war es ursprünglich, etwas kam zwischen rein und so wird es sein nach Bibel in der neuen Welt. Und sie werden zusammenlagen und der Löwe wird zum Vegetarier. Oh, wollen wir wieder lesen da? Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ich habe die Geschichte erzählt, wir hatten gerade vor kurzem am Fernsehen in Südafrika diesen alten Mann, der ewig mit Löwen zusammenlebte. Und er hatte einen Löwen, der schlief mit ihm auf dem Bett. Aber der Löwe hatte schrecklichen Mundgeruch und an der anderen Seite war da auch ein Problem. Und dann hat er gedacht, er stellt den Löwen um und er hat den Löwen umgestellt auf vegetarisch. Und der Mundgeruch verschwand. Der andere Geruch nebenbei auch. Und er hat doppelt so lang gelebt wie seine anderen Löwen. Und die Hautkrankheiten und alle diese Dinge, die die anderen hatten, hat er nicht bekommen. Das ist faszinierend. Also dieser Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt Handel auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Ein Gott der Liebe, der genug Zeichen gelassen hat, damit wir ihn erkennen können. Wenn wir wolle. Ich verstehe Darwin und ich verstehe seine Brille, weil ich lebe auch in dieser Welt. Aber ich verstehe auch die Bibel so ein bisschen und ich hoffe, dass ich Gott ein bisschen besser kenne, als ich ihn kannte, als ich Atheist war. Und ich möchte sagen, dass sogar in den schlimmsten Raubtieren hat Gott noch etwas hinterlassen, damit wir ihn erkennen können und damit wir sehen können, wie es einmal war. Und hier ist eine schöne Geschichte. Es ist von einem jungen Löwen, der in irgendeinem Zoo war und der junge Löwe wurde geboren und jemand in Amerika hat diesen Löwen gekauft. Und dann wurde er zu groß fürs Haus, dann hat er bei der Kirche im Hof gespielt und dann wurde er zu groß und dann haben sie ihn nach Afrika gebracht. Und er ist wieder eingeführt worden in Afrika. Endgültig hatte er seine eigene Truppe und war voll integriert wieder. Nach einem Jahr haben sie gesagt, sie möchten ihn gerne besuchen. Und die Wildbewerter haben gesagt, nein, das geht nicht, der ist voll integriert, das ist zu gefährlich. Aber sie ließen nicht nach und gingen trotzdem. Und wir schauen uns mal an.